Spektakel in der Fußball-Bundesliga. Erst im Duell der Aufsteiger Köln und Hamburg. 5 Tore, rote Karten und einiges mehr. Jan Wochner fasst diesen Nachmittag zusammen.
Dieser Fußballnachmittag in Köln-Müngersdorf, einfach nur irre. Oder mit den Worten von Kölns Trainer Lukas Kwasniok.
Ein sehr wildes, sehr heißes Spiel.
Mehr noch. 9 Tage vor dem 11.11. entwickelte sich das Aufsteigerduell zum vielleicht jächsten Spiel der Saison. Zur Pause führte Köln durch das Tor von Ache mit 1:0. Soweit so unspektakulär. Nach der Halbzeit aber wurde es einfach nur turbulent.
Es waren schon ein, zwei brenzlige Situationen, die in die andere Richtung gehen hätten können,
sagte Kölns Florian Kainz, der zum 2:0 per herrlichem Freistoß traf. Postwendend erzielte der HSV den Anschluss, der nach über 6 Minuten Videobeweis dann doch aberkannt wurde. Dompés Anschlusstreffer aber fand wenig später die Anerkennung, ehe sich der HSV mit 2 gelb-roten Karten binnen 4 Minuten selbst entscheidend schwächte.
Mit den gelb-roten Karten zieht es uns ein bisschen den Checker. Da im Endeffekt stehst du natürlich mit einem 1:4 hier und kannst jetzt nicht happy sein,
meinte Nikolai Remberg. Die gelb-roten Karten, die Geschichte des Spiels. Immanuel Ferrei sah nach Einwechslung binnen 120 Sekunden 2-mal gelb und flog. So schnell, dass es zum Bundesliga-Rekord reichte. Vieira wurde vom Platz gestellt, nachdem er beim Schiedsrichter Zeitspiel reklamiert hatte. In der fast viertelstündigen Nachspielzeit machte Köln dann im strömenden Regen mit dem 3:4:1 alles klar. In einem in jeder Hinsicht einfach wilden Kick.
Ebenfalls 5 Tore auch im zweiten Spiel in der Bundesliga. Hoffenheim holt sich den nächsten Erfolg und gewinnt, wie Henrik Lückhoff berichtet, 3:2 in Wolfsburg.
Am Ende gab es ein Pfeifkonzert im Stadion für die Wolfsburger Spieler, denn die Krise bei den Niedersachsen geht weiter. Mit dem 2:3 gegen Hoffenheim hat der VfL jetzt 5 der vergangenen 6 Ligaspiele verloren. Dabei war Wolfsburg mit dem frühen Tor von Amura perfekt ins Spiel gestartet. Noch vor der Pause glich aber Börcher für Hoffenheim aus. Im zweiten Durchgang trafen Prömel und erneut Börcher für die TSG. Amura sorgte für den zwischenzeitlichen Wolfsburger Ausgleich. Die Niedersachsen müssen also weiter nach unten gucken. Hoffenheim dagegen feiert den 3. Ligasieg in Folge und springt auf Europapokalplatz 6.
In der Bundesliga der Frauen hat Leverkusen 4:2 in Jena gewonnen und Frankfurt schlägt Hamburg auswärts 4:0. Zu hoch für HSV-Kapitänin Pauline Martens, wie sie im ZDF sagte.
Ja, auf jeden Fall. Also 4:0 dann am Ende zu verlieren, ist, glaube ich, sehr bitter. Wir haben es in der ersten Halbzeit sehr gut gemacht, verpassen es da, dann uns zu belohnen mit einem Tor. In der zweiten Halbzeit sind wir nicht mehr so gut in die Zweikämpfe reingekommen. Und dann hat Frankfurt dann individuelle Qualitäten, überläuft ein bisschen unsere Abwehr. Aber 4:0 ist schon ein bisschen hart jetzt am Ende.
Nach einer Schlägerei am Kölner Hauptbahnhof zwischen hunderten Fußballfans ermittelt jetzt die Bundespolizei. Einzelheiten dazu von Lutz Kulling.
Gefährliche Körperverletzung, Landfriedensbruch und der Missbrauch der Notbremse. Wegen dieser Tatvorwürfe ermittelt die Bundespolizei gegen noch unbekannte Tatverdächtige. Das bestätigte eine Sprecherin auf Deutschlandfunk-Anfrage. Am Samstagmorgen waren Fans von Borussia Dortmund auf der Rückreise vom Freitagsspiel in Augsburg im Kölner Hauptbahnhof auf Schalke-Fans auf dem Weg nach Karlsruhe getroffen. Der Zug mit den Schalkern wurde durch Ziehen der Notbremse gestoppt und die Fans gingen aufeinander los. Insgesamt 680 Personen waren beteiligt, bestätigte die Bundespolizei. Die Beamten setzten Pfefferspray und Schlagstöcke ein, um die Gruppen zu trennen. Jeweils rund 10 Anhänger beider Vereine hätten direkt aufeinander eingeschlagen. Festnahmen gab es keine. Man habe wegen der Überzahl der Fans nach dem Prinzip Gefahrenabwehr vor Strafverfolgung gehandelt, so die Polizei. Unter der Überschrift Chaoten, die Macht durch Gewalt ausüben, dürfen in den Stadien keinen Platz haben, äußerten sich die beiden Polizeipräsidenten von Gelsenkirchen und Dortmund in einer gemeinsamen Stellungnahme. Es komme in letzter Zeit vermehrt zu verabredeten Schlägereien. Das geschehe häufig an sogenannten Drittorten, abseits der Stadien. Erst vor einer Woche hatte es einen Vorfall in Hannover gegeben.
Vor der Europameisterschaft im kommenden Januar testete die deutsche Handballnationalmannschaft in dieser Woche gleich 2-mal gegen Island. Gestern Abend in München musste das DHB-Team eine Niederlage hinnehmen. Frank Hollmann.
Am Donnerstag in Nürnberg konnte das deutsche Team früh davonziehen. In München aber waren die Isländer vom Anpfiff an hellwach, zogen im ersten Durchgang zeitweise mit 4 Toren davon. Zur Pause verkürzte Deutschland auf 15:16. Auch nach dem Wechsel rannte Deutschland einem meist knappen Rückstand hinterher. Und immer wenn sich die Möglichkeit zur eigenen Führung ergab, dann versagten den Deutschen die Nerven, vergaben sie leichte Würfe oder patzten mit schlechten Anspielen. So behielt Island die Führung bis zum Ende, 31:29 der Sieg für die Isländer. Erst Anfang des neuen Jahres hat Bundestrainer Alfred Gislason seine Männer wieder zusammen. Zu zwei letzten Härtetests gegen Vize-Weltmeister Kroatien, unmittelbar vor der Europameisterschaft. Die beginnt am 15. Januar. Gespielt wird dann in Dänemark, Schweden und Norwegen.
Und wir schauen noch in die Sportpolitik. Wer bestimmt, wie viel Geld im deutschen Spitzensport wie verteilt wird? Sportstaatsministerin Christiane Schenderlein will die Rahmenbedingungen der verfahrenen Reformbemühungen jetzt anpassen mit einem neuen Gesetzentwurf. Mit dem ist der organisierte Sport nicht glücklich. Man will mehr Mitsprache, sagte DOSB-Vorstandschef Otto Fricke im Deutschlandfunk.
Wir akzeptieren vollkommen, dass derjenige, der Geld bezahlt, ausdrücklich mitreden muss. Aber die Frage, was dann fachlich die richtige Entscheidung ist, da kann es nicht sein, dass das die Politik macht. Wir haben doch in unserer Geschichte gelernt, dass Sport und Politik immer eine gewisse Balance of Power haben müssen. Der Sport darf sich nicht der Politik bedienen, aber erst recht darf sich nicht die Politik des Sportes bedienen. Sie bezahlen, deswegen reden sie mit, aber gleichzeitig sonnt sich ja die Politik dann auch in den Ergebnissen des Sportes. Der Medaillenspiegel ist ja auch etwas, was gerne dann positiv hervorgehoben wird. Das ist in der Vergangenheit nicht so gut gelaufen, keine Frage, da haben andere aufgeholt. Da würde ich auch nie sagen, der Sport hat keine Fehler gemacht, weil wir als Menschen alle machen. Wir müssen schauen, wie wir einen klaren Rahmen setzen, in dem klare Entscheidungen getroffen werden, auch manchmal negative, dass etwas nicht geht. Da tut sich Sport wie Politik gleichsam schwer. Aber gleichzeitig muss klar sein, die Fachexpertise, der Spitzensport mit seinen Trainern, mit seinen Fachleuten, der kann sagen, wo im Spitzensport die Entwicklung hingeht.
Ein Auszug aus unserem Sportgespräch mit Otto Fricke. Sie finden es in der Deutschlandfunk-App.